Über die Turbulenzen an den Finanzmärkten, die geopolitischen Spannungen und die Zukunft von Gold, Silber und dem Dollar spreche ich jetzt mit dem international erfahrenen Börsen- und Edelmetallexperten Thomas Bachheimer. Schönen guten Tag, Herr Bachheimer.
Ja, grüß Gott und danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Ab dieser Woche, da richten sich ja die Augen weltweit wieder auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Große Sportereignisse dienen immer wieder als ideale Kulisse für politisch oder wirtschaftliche Entscheidungen. Sehen Sie diese Gefahr auch diesmal und auf welche Entwicklungen sollten die Zuschauer denn in den kommenden Wochen besonders achten?
Na, natürlich, als überzeugter Demokrat aus Europa muss man diese Gefahr voll ernst nehmen. Die Geschichte zeigt uns ja, dass die Regierungen und Notenbanken große Sportereignisse lieben, weil während die Millionen Menschen darüber diskutieren, ob irgendein Schiedsrichter Fehlentscheidungen getroffen hat, werden oft Fehlentscheidungen am Spielfeld unserer Pseudodemokratie eben getroffen. Und diese Fehlentscheidungen haben meistens mehr Einfluss auf das Leben der Menschen als diese Fußballspiele. Aufmerksam wird betrachten die Finanzmärkte, die Notenbankpolitik, aber auch die geopolitische Lage und vor allem die, das findet ja in den USA statt und die feiern während dieser WM 250. Geburtstag. Da könnte was bevorstehen. Gleichzeitig kommen eben diese Schuldenkrise und die geopolitischen Konflikte. Und ich möchte auch erinnern an das Sommermärchen 2006. Sie werden ja das als Deutscher besonders gut kennen. Während Millionen Deutsche schwarz-rot-goldene Fahnen, wird auf einmal war wieder erlaubt, dass sie Fahnen schwingen. Das darfst du nur, wenn das Kollektiv irgendwo auftritt. Und sich über Ecuador und Schweden oder gegen wen sie alle gespielt haben, sehr gefreut haben, hat die Bundesregierung ganz nebenbei die größte Mehrwertsteuererhöhung der Nachkriegsgeschichte inauguriert. Und geht weiter, haben es gemacht mit einer Föderalismusreform. Das ist natürlich auch immer also ein zweischneidiges Schwert. Und genau vor dem Match von Argentinien gegen Deutschland haben sie noch weitere Steuergesetze beschlossen. Also deshalb ist Ihre Frage völlig berechtigt. Da müssen wir aufpassen. Im Fußball geht es eben nicht nur um die Tore von Mannschaften, sondern es geht auch manchmal um die Eigentore, die von uns gewählten Politiker uns eindrücken.
Ja, und diese Eigentore dürfen natürlich dann immer wieder wir als Volk ausbaden, ne?
Ja, richtig, richtig.
Die Finanzmärkte wirken ja derzeit auch ausgesprochen nervös, Herr Bachheimer. Aktien, Anleihen, Bitcoin, Gold und Silber zeigen teils starke Ausschläge. Woher kommt denn diese Unsicherheit und was ist aus Ihrer Sicht derzeit der wichtigste Faktor an den Märkten?
Naja, zum einen, die Unsicherheit kommt daran, dass eben die Realität wieder mal zart anklopft und ein paar Mal haben wir die Realität dann verschieben können. Das geht jetzt nimmer, weil die Politiker haben Schulden gemacht wie die Stabsoffiziere und die Notenbanken haben das alles finanziert und jetzt kriegen wir die Rechnung präsentiert. Das merken auch die Anleger schön langsam, sogar die eingefleischtesten Papierfreunde wissen das jetzt. Und der wichtigste Faktor ist derzeit eben nicht Bitcoin oder Nvidia, aber auch nicht diese super Börsengänge, die uns jetzt bevorstehen von ChatGPT und SpaceX. Darin verorte ich eine große Falle, weil aus Amerika wurde schon vermeldet, dass die ganzen 401k, diese Pensionskonten, animiert werden, dort hineinzusteigen. Ich glaube, da wird wieder dem Bürger mit seinen ersparten Pensionsgeldern eine besondere eingedruckt. Und die Investoren kapieren halt jetzt schon langsam, dass man Schulden nicht mit noch mehr Schulden lösen können. Und deshalb wird man jetzt zunehmend volatiler und nervöser. Und die Nervosität, und das möchte ich Ihnen unbedingt anbringen, das ist ein aktuelles Beispiel, haben wir am Freitag gesehen. Wir hatten bessere Arbeitsmarktdaten, wirklich gute, wenn es war, aber die waren wirklich gut. Und was haben die Börsen gemacht? Die Aktienbörsen sind gefallen, die Anleihenrenditen sind gestiegen und Gold ist ins Bodenlose runtergefallen. Also bodenlos für unser hohes Niveau natürlich. Und was sagt uns das? Die Leute sind nervös, weil sie sich vor steigenden Zinsen fürchten. Das muss man sich einmal vorstellen. Jetzt kriegt es gute Nachrichten und die Federal Reserve bestimmt noch immer die ganzen Finanzmärkte. Und jetzt verkaufen die Aktien, weil man Angst hat vor steigenden Zinsen. Und vor allem, man verkauft auch das Gold. Das ist die Begründung vor steigenden Zinsängsten. Und das Problem dabei ist ja, dass steigende Zinsen ja nichts anderes heißen, dass du die Staatsschulden ja noch schwieriger bedient mit steigenden Zinsen. Und wenn ich das noch schwieriger bedient, sinkt das Vertrauen der Investoren in die Staaten, in die Staatsanleihen und auch in die Aktienmärkte, da muss ja dann das Gold steigen. Also es ist ein völliges Tohuwabohu und ich kann alle Goldanleger beruhigen, das wird sich demnächst wieder ziemlich stark umwandeln, diese Geschichte. Aber diese Nervosität ist nicht unbegründet. Ich hätte auch Angst und noch was, diese drei großen Börsengänge, so große Riesenbörsengänge passieren immer am Peak vom Markt. Das heißt, es könnte das der große Wendepunkt in Nasdaq und S&P werden.
Wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das Thema Staatsschulden drängt ja auch zurück in die Schlagzeilen. Österreich hat seine letzte AAA-Bewertung verloren. Die Ratingagentur Morningstar DBRS hat die Spitzenbonität aberkannt. Welche Folgen hat denn das konkret für Österreichs Staatsfinanzen, für die Wirtschaft und natürlich letztlich auch für die Bürger?
Ja, es wird eine zeitverzögerte Folgen geben. Also der Verlust des AAA ist dramatisch. Aber ein politisches Armutszeugnis. Also unser Würdeverlust durch diese Vögel, die da in der Regierung sitzen, ist wesentlich größer im Moment noch. Aber es kommt dann schon. Na, Österreich war immer das Musterland der Stabilität und jetzt kommen die Agenturen und sagen, na, ihr seid jetzt nicht mehr so stabil. Kurzfristig werden wir es vielleicht nicht so merken. Da merkt man auch die dummen Aussagen der Regierenden noch mehr. Aber langfristig wird alles sehr teuer. Der Staat muss höhere Zinsen bedienen, die höheren Kosten verschwinden, aber nicht im Nirvana. Die werden einfach dem Steuerzahler dann irgendwo umgehängt, das wissen wir. Einfacher formuliert, wenn der Staat mehr Geld für seine Schulden ausgeben muss, dann bleibt weniger Geld für Pensionen, für Entwicklung, für Infrastruktur, für Schulen, für uns alle und auch für Steuersenkungen. Ja, der Verlust des AAA ist kein Weltuntergang, aber es ist ein Warnsignal, dass Österreich auf einem Schuldenpfad unterwegs ist, aber dank des demokratischen Prozesses. Und es ist ein Signal an die Wähler, ihr habt jahrzehntelang diese Hütchenspieler gewählt und jetzt kriegt's die Rechnung. Und das ist der Verlust des AAA.
Ja, und solange die Hütchenspieler auch immer noch genügend Geld für andere Länder, siehe Ukraine, übrig haben, scheint ja doch noch Geld da zu sein. Ja, nur eben für die falschen Stellen. Sie vertreten ja seit längerem die These, dass US-Präsident Donald Trump rund um die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten eine überraschende Lösung für das Schuldenproblem präsentieren könnte. Halten Sie diese Einschätzung weiterhin aufrecht, Herr Bachheimer? Und wie könnte ein solcher Schritt denn aussehen?
Ja, bei Trump ist einmal alles möglich. Dadurch halte ich das, das habe ich schon voriges Jahr gewarnt, vor dem 250. Geburtstag, heute das für möglich. Die USA haben 205 Jahre gebraucht, um ihre erste Billion Schulden aufzubauen. Das war 1981. Die letzten 10 Billionen, wenn wir sagen, es knapp auf 40 Billionen, das muss man sagen, die letzten 10 Billionen haben sie genau in 4 Jahren geschafft. Das heißt, es geht jetzt so eine Exponentialfunktion und da muss man natürlich jetzt aufpassen und man muss entgegensetzen, was unter Trump wird, was entgegensetzen, diese geopolitischen Ereignisse, die wir da jetzt hatten von Venezuela über Iran, das ist alles kein Zufall. Sie müssen diesen historischen Moment nutzen, weil ein Politiker, der will ja nicht sagen, wir sind pleite, der Politiker muss Geschichten erzählen. Und wann kann ich die besten Geschichten erzählen? Wenn wir alle patriotisch sind, so wie die Deutschen bei einer Fußball-WM oder auch die Österreicher oder die Amerikaner am 250. Geburtstag, dann kann ich eine Geschichte reindrucken und das wird er tun. Ich glaube aber nicht, dass er sagt, wir sind pleite. Er wird eben diese Lösungen machen und eine der Möglichkeiten ist eine Neubewertung der amerikanischen Goldreserven. Das haben wir bei euch, dank euch als einzigen deutschsprachigen Sender wirklich richtig schon besprochen. Die USA steht mit Gold noch immer bei $42. Das ist wie wenn im 19. Bezirk in Wien eine Villa gleich viel kostet wie ein Wohnwagen in Atzgersdorf. Das passt nicht zusammen. Und daher wäre es relativ logisch, wenn man mal da was macht. Das heißt jetzt, die Schulden werden dann nicht wegvaporisiert, aber man hat in der sogenannten USA-Bilanz dann wieder eine bessere Startposition, um sich eben tiefer zu verschulden oder diese laufenden Anleihen, die dann auslaufen, dass man die zu tieferen Zinsen kriegt. Also das halte ich für möglich. Aber ich halte auch für möglich, dass Stablecoin, Bitcoin, Drehereien geben wird, also da an eine Bitcoin-Reserve vielleicht auf einmal herausgezaubert wird oder eine Kombination von verschiedenen Methoden, unter anderem auch Sonderanleihen. Das kennen wir, die Deutschen haben damit auch schon gespielt und ja, das könnte schon recht spannend werden und ich schau gespannt auf diesen 4. Juli, also das schon.
Da schauen wir sicherlich alle ganz gespannt drauf, so ob das jetzt Sonderanleihen oder Sondervermögen sind. Es gibt ja viele spannende Stellschrauben, die da die Herren der Schöpfung zur Verfügung haben. Ja, vor wenigen Tagen endete ja auch das Internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Vertreter aus mehr als 120 Staaten nahmen daran teil, darunter China, Indien und Saudi-Arabien. Offizielle Vertreter westlicher Staaten waren dagegen kaum präsent. Welche wirtschaftlichen und geopolitischen Signale gingen denn von diesem Treffen aus?
Das wichtigste Signal ist, Sie haben schon erwähnt, China war präsent, Indien, Saudi-Arabien ist da auch immer dabei. Zahlreiche afrikanische Staaten und auch südamerikanische Staaten sind dabei. Und das sind nämlich die Regionen, die jetzt im Welthandel das größte Wachstum verzeichnen. Aber das zweitwichtigste Signal ist, wer nicht dabei war, und Sie haben das schon gesagt, der Westen hat sich da irgendwie rausgenommen und ist vergleichbar mit einem, der beleidigt eine Geburtstagsfeier verlässt und sich dann aber wundert, dass die Party munter weitergeht und er daheim guckt, ist im stillen Kämmerchen. Das ist das Problem. Natürlich, die westlichen Medien versuchen immer, Russland irgendwie darzustellen als einen isolierten Staat. Tatsächlich ist Russland nur vom Westen isoliert und das ist ein riesiger Unterschied, weil vom echten Wirtschaftswachstum sind die Russen in keinster Weise isoliert. Das ist ein weiteres Signal. Und natürlich, was die BRICS-Staaten schon begonnen hat, das macht man in St. Petersburg auch immer weiter, die Vernetzung des globalen Südens, die Zahlungsmethodentwicklungen und die Rohstoffabkommen, die sind jetzt bei jedem dieser Formate vorhanden. Wir werden auch bei BRICS was sehen. Am 12. 13. September ist das nächste BRICS Summit in Neu-Delhi. Da werde ich auch wieder dabei sein. Wahrscheinlich als einziger Westler, weil wenn anderen interessiert ist, offenbar nicht. Aber das sind so für mich die Hauptsignale, dass der Zusammenschluss von Jahr zu Jahr oder von Quartal zu Quartal immer fester wird der nicht westlichen Staaten. Und das ich als Mitglied des westlichen Staatenbundes, eigentlich machen wir darüber große Sorgen.
Da sind Sie sicherlich nicht alleine, Herr Bachheimer. Bleiben wir doch gleich nochmal bei Asien. Sie weisen seit Jahren darauf hin, dass sich der globale Edelmetallhandel zunehmend von Europa und Nordamerika nach Asien verlagert. Welche Rolle spielen denn dabei insbesondere China und Indien? Und welche Folgen könnte diese Entwicklung für Gold- und Silberanleger im Westen haben?
Ja, die Hauptfolge ist einmal, dass sie die Ware wirklich jetzt vom West nach Ost geht. Und das wissen wir in der jahrtausendenalten menschlichen Wirtschaftsgeschichte. Das Gold geht immer dorthin, wo künftig die Produktivität ist und das Wirtschaftszentrum ist. Das wird jeder auf Einzelbauzuschauer wissen. Aber das zweite große Problem verorte ich in der Tatsache, dass wir im Westen mit Papierkontrakten eben diese Preisfixierungen machen und glauben, wir haben noch immer den Weltmarktpreis in der Hand. Und in Wirklichkeit werden zum Beispiel an der Shanghai Gold Exchange werden über 90% aller Kontrakte physisch gesettelt, während es genau umgekehrt ist an der COMEX, wo es Papier gehandelt wird. Ja. China und Indien sind dabei die Schlüsselländer. Sie haben eine jahrtausendealte Goldkultur. Gold ist dort keine Spekulation oder dass man dort Trinkgeld ein paar Prozent macht, sondern es ist Vermögenssicherheit und Generationsvorsorge. Das wird gekauft und gesammelt. Und ich befinde mich ja jetzt in Hongkong und man ist in 40 Minuten ist man in Shenzhen und da ist ein Gold-Hub, eine der größten physischen Gold-Exchanges, die es gibt. Und da, ich war letzten Samstag dort und da wird am Wochenende von sehr jungen chinesischen Familien die Zeit benutzt, dass sie dort gehen mit Vater, Mutter, Kind, gehen dort einkaufen, kaufen nicht viel, aber man geht am Samstag halt zum Goldhändler und kauft sich was. Und das ist der große kulturelle Unterschied, während wir noch immer ans Papier glauben und an die Versprechen der Zentralbanken und an unsere Politiker, wird hier, das gibt's da nicht. Ja, man hat zu viel mitgemacht mit Demokratieproblemen, Kommunismus, man hat Regimewechseln gehabt. Also der Währung vertraut man hier weniger und du hackelst halt schön brav unter der Woche und am Samstag, das, was da überbleibt, tauscht da um. Bei uns in Europa wird es das nicht geben, weil ein 30-Jährigen kann eh nichts überbleiben. Und Hongkong, wo ich mich eben jetzt befinde, entwickelt sich zum echten Zentrum, weil es die Schnittstelle zwischen China, wo sehr viel Gold drinnen ist, das noch nicht das Land verlässt, weil es verboten ist. Aber die Chinesen bauen hier Lager. Wir haben das auch schon besprochen, dass es wahrscheinlich einmal einen goldgedeckten Horn geben wird und da wird das Tor zur Welt eben Hongkong sein. Und die Achse Dubai-Hongkong ist eben die im Moment sogar stärkste von den Tonnen her, die dir hin und her geschickt werden, die stärkste Achse im Edelmetallbereich. Und das soll man nicht unterschätzen, während Zürich, London oder hinterm Teich die Börsenplätze ja eigentlich an Bedeutung massiv verloren haben und das geht immer schneller.
Ja, das ist spannend zu beobachten und der Glaube versetzt ja auch bekanntlich Berge, vor allem in Europa. Ja. Der Finanzanalyst Martin Armstrong berichtet von erheblichen Kapitalabflüssen aus Japan und Taiwan. Sie halten sich derzeit ja selbst in China auf, gerade eben gehört. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage in Ostasien? Steigt die Gefahr einer Eskalation im Taiwan-Konflikt? Wie ist denn da so die Stimmung?
Also Ostasien als Ganzes natürlich wahrscheinlich die geopolitisch und wirtschaftspolitisch momentan spannendste Region der Welt. Die Interessen Chinas, der USA, Japans und Taiwans treffen hier direkt aufeinander. Japan kämpft auch mit den hausgemachten Papiergeldproblemen. Die Fülle noch immer nicht, oder jetzt schon langsam wochen die Leute auf und kriegen es langsam aufs Radar. Die haben Schulden, ihre Bevölkerung schrumpft enorm und die Finanzierungskosten steigen dadurch stark an. Aber Taiwan, und das haben Sie eben angesprochen, das steht jetzt wirklich langsam unter Druck, aber nicht unbedingt, was man bei uns immer glaubt, militärisch, sondern auch wirtschaftlich, finanziell und psychologisch. China verfügt über viele Instrumente, die weit unterhalb eines offenen militärischen Konflikte sind, sondern die spüren das mit ganz anderen Methoden und Chinesen sind relativ schlau und relativ pragmatisch und nicht emotionell. Und das ist eben das Gefährliche. Und eine unmittelbare Invasion Taiwans, also Chinas durch Taiwans durch China, heute für eher unwahrscheinlich, aber das habe ich auch bei der Ukraine vor 4 Jahren gesagt, zwar da vor dem 24. Februar. Ja. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass der Druck extrem ansteigen wird. Und wir dürfen eins im Westen ja nicht vergessen. Für China, und das merkst du sogar hier in Hongkong, ist Taiwan keine außenpolitische Frage, sondern es ist eine innenpolitische Frage. Und wir mit unseren, wir schützen die Kleinen und was auch immer so, wir denken nur nicht an Geschichte. Wir haben da sehr, sehr komische Einstellung zu der ganzen Sache. Aber erlauben Sie mir kurz von der Region wegzugehen, weil Sie den Armstrong erwähnt haben. Der Herr Armstrong hat nämlich noch was Interessantes zur Golfregion gesagt, die mich ja auch interessiert, weil wir haben ja dort eine Filiale auch. Die Golfstaaten kontrollieren über ihre Staatsfonds Vermögenswerte von weit mehr als 4 Billionen US-Dollar. Und wenn ich jetzt einen längeren Hormuz-Schock, wir wissen alle Hormuz, Benzin und Öl und so weiter, aber wenn ich jetzt den Schock jetzt länger habe, dann wird dieser die Kapitalströme weltweit ziemlich destabilisieren und die Folgen für Banken und Anleihenmärkte könnte größer sein als der eigentliche Ölpreisschock, den wir da jetzt gerade erlebt haben. Oder eigentlich ist er eh zu gering für das, dass die Hormuz gesperrt war. Aber es ist für die Finanzwelt noch gefährlicher als für die Rohstoffwelt, was da vor sich geht, weil eben so viel Kapital dort dirigiert wird.
Da haben Sie es gerade schon angesprochen, Herr Bachheimer, und bleiben wir doch gerne nochmal in Asien abschließend. Mehrere asiatische Staaten leiden ja weiterhin unter den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges. In Ländern wie Thailand und den Philippinen zum Beispiel belasten hohe Energiepreise, Inflation und steigende Lebensmittelkosten die Bevölkerung enorm. Gleichzeitig erschwert Indien den Kauf von Gold und Silber, um da die eigene Währung zu stabilisieren. Wohin entwickelt sich denn Asien aus Ihrer Sicht in den kommenden Monaten? Können Sie da vielleicht versuchen, mal so einen Ausblick zu geben?
Ja, kommende Monate ist schwierig. Natürlich leiden die, vor allem die im importabhängigen Staaten, wie die von Ihnen erwähnten Thailand und Philippinen, wegen der Transportkosten, höhere Lebensmittelpreise. Das ist alles die Folge. Man bereitet sich auch schon vor. Die Regierungen bereiten sich auch vor, aber auch die Bürger. Es ist so, dass was ich jetzt vernommen habe, dass weniger Flugreisen aus diesen Staaten rausgehen und auch das wird schon ein bisschen eingeschränkt. Man spürt's, ich spüre es halt noch nicht so hier, aber eines darf man bei Asien nicht machen. Hier ist die Werkbank der Welt und wir sind die Kreditkarten der Welt. Ja? Und wenn die Werkbank die Produktivität inne hat, dann wird irgendwo das Treibstoff Öl in dem Fall oder Gas den Weg hierher finden. Und dann werden halt die Preise hier erhöht, dann zahlen sie höhere Energiekosten und das, was wir dann importieren aus Asien, das wird dann auch noch einmal viel teurer werden. Also Asien würde ich nicht unterschätzen, schon gar nicht abschreiben, weil sie eben wesentlich pragmatischer reagieren und sie haben nicht den Rucksack der überbordenden Sozialkosten, den wir so zu tragen sind. Aber die Stimmung insgesamt in Asien ist eben deutlich optimistischer als in Europa. Die Menschen schauen nach vorn, investieren, bauen und planen. Und abschließend muss man noch sagen, bei uns wird diskutiert, warum was ist, und bei uns wird diskutiert, warum wir verzichten müssen. Ja, in Asien diskutiert man, wie kann ich das Wachstum beibehalten, wie kann ich es stärken, wie kann ich noch mehr Wachstum haben. Dieser Unterschied allein erklärt bereits den Unterschied, erklärt den großen Teil der wirtschaftlichen Entwicklung der kommenden Jahre. Denn wenn ich diskutiere über Wachstum, ist das Ganze auch bei großen Krisenszenarien, wie wir es jetzt auch hier spüren, aber die diskutieren trotzdem über Wachstum und dann bin ich halt einfach viel mehr zukunftsorientiert als bei uns, wenn du über Klima, Migration oder was anderes diskutierst.
Abschließend würden Sie tendenziell das bejahen, dass das Volk oder die Völker hier in Europa eher ängstlicher sind als in Asien und dementsprechend auch da in Asien die Menschen positiver in die Zukunft schauen als in Europa?
Ob das prinzipiell so ist, weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen eines sagen, dass wir zu 2026 sind wir in Europa sicher ängstlicher, weil wir eben keine Megaprobleme hatten, so richtig große wie der durchschnittliche Filipino, der hat nichts zum Verlieren in Wirklichkeit. Ja, der muss optimistisch sein, der muss mehr anpacken und darin liegt, glaube ich, leider Gottes der Vorteil. Also die befinden sich so wie Deutschland, Österreich 1953 und da hast du nicht viel zu verlieren und packst das an und dann geht auch was, während bei uns auch jeder sich fürcht vor dem Verlust seiner Renten und was auch oder seiner Privilegien und so. Und das, glaube ich, das tut sich dann im ganzen Volk schon ein bisschen stark ausbreiten, so dass du dann nicht mehr so bereit bist, an die Zukunft positiv zu denken. Und ohne positives Denken an die Zukunft geht's nicht, das wissen wir ja.
Absolut, das waren schöne abschließende Worte. Vielen herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch an den Börsen- und Edelmetallexperten Thomas Bachheimer.